Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt, was heute gepredigt wird. Und ich hoffe, dass ihr den angegebenen Text, den wir veröffentlicht haben, auch schon gelesen habt. Ich fand, das ist ein unheimlich großer Text, ein sehr herausfordernder Text. Und ich möchte uns den Text erstmal lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 1 bis 22. Während sie aber zu dem Volk redete, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten, Älteste und die Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten. Und Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele von den hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchen Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen, Obersten des Volkes und Ältesten. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, die ihr gekreuzigt habt und den Gott auferweckt hat von den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in der wir gerettet werden müssen. Als sie aber der Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte, ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollten wir diesen Menschen tun? Denn das wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist. Es ist offenbar, die in Jerusalem wohnen und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht mehr in den Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie bestrafen sollten. Um des Volkes willen, denn alle verherrlichten Gott und dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem diese Zeichen der Heilung geschehen waren. Das Thema zum heutigen Text war angegeben: Es ist in keinem anderen das Heil. Als ich diesen Text mehrfach gelesen habe, hat mich sehr gewundert, dass die Pharisäer und die Sadduzäer auf einmal so aufgebracht waren. Ich kam, nachdem mehrfach gelesen habe, zu einem einzigen Ergebnis. Die Problematik, die sie hatten, ist der Absolutheitsanspruch. Das Heil kommt ausschließlich nur durch Jesus Christus, Petrus sagt. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist der Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Das ist auch mein erster Punkt. Problem mit der Absolutheitsanspruch. Was ist das für ein Anspruch? Ich fasse eine Kurzbeschreibung. Absolutheitsanspruch ist der Anspruch, die einzige Wahrheit und die alleingültige Wahrheit zu sein. Ich bin sicher, dass das, was wir jetzt hier gelesen haben, dieser Text stimmt. Einige Leute haben sich zu diesem Text folgendes, zu diesem Thema Absolutheitsanspruch folgendes geäußert. Ein solcher Anspruch ist philosophisch gesehen sehr heikel, weil er zu Intoleranz führen kann. Aber auch Identitäts stiftend für diejenigen, die es tatsächlich für wahr halten. Kritiker werfen vor, ein Absolutheitsanspruch verhindert einen Dialog mit einem anderen. Ich habe festgestellt, alle Menschen, die Jesus Christus als ihren alleinigen Herrn und Heiland angenommen haben, gleichen wirklich einer Stadt, die auf dem Berg ist. Sie sind anders, sie verhalten sich anders, sie leben anders, sie sind wirklich sichtbar. Sie können sich nicht verstecken. Ich denke, dass wir sehr gut nachvollziehen können, warum die Priester es nicht akzeptieren könnten, dass die Jünger gesagt haben, Jesus ist der ein, in dem der Einzige, wo Heil zu finden ist. Ich möchte hier keine philosophische Diskussion aufwachen. Ich möchte an der Bibel entlang gehen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass gerade die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Sadduzäer es nicht akzeptieren konnten und es klang in ihren Ohren sehr schwer. Ich fand in Matthäus Evangelium Kapitel 12 ein sehr interessantes Beispiel. Jesus und seine Jünger sind unterwegs und als sie dort unterwegs sind, geschieht, dass sie auf einmal auch ohne Hände zu waschen essen. Und nachdem die Jesus so konfrontieren, sagt Jesus für sie in Kapitel 12, Vers 6, einen sehr interessanten Satz. Hier ist einer, der größer ist als den Tempel. Dieser Satz klang in den Ohren der Pharisäer natürlich sehr befremdlich. Und sie hatten damit garantiert große Schwierigkeiten. Matthäus Kapitel 12, Vers 6 ist eine radikale Aussage Jesu, insbesondere für die pharisäische Ohren. Ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Das ist mehr als eine Aussage über sich selbst. Es ist eine direkte Herausforderung der religiösen Verantwortlichen in Israel. Der Tempel in Jerusalem war für die Pharisäer und für das Judentum der zentrale Ort der Gegenwart Gottes. Das lesen wir zum Beispiel in Exodus, das ist 4. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8. Oder 1. Könige, Kapitel 8, Vers 10. Es war das Zentrum, wo die ganze Opferrituale vollzogen waren. Mit diesem Tempel haben sich sowohl die Pharisäer wie das Volk Gottes identifiziert. Wenn Jesus sagt, dass er der Größe größer ist als den Tempel, dann behauptet er im Prinzip, er ist die neue Wohnung Gottes. Er behauptete, er setzt den ritualen Opferdienst eines Tages ab. Das sagte auch einmal Johannes, Kapitel 1, Vers 29. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und am Kreuz von Golgatha hat genau das Jesus vollendet. Jesus sagte damit auch Folgendes: In ihm selbst ist die volle Gottesbegegnung möglich. Das ist theologische Revolution für die damalige religiöse Elite. Ja, das ist schwierig zu verstehen für sie. Er stellt die ganze priesterliche, theologische Lehr- und Denkweise in Frage. Jesus setzt sich nicht einfach über das von ihnen verbreitete Gesetz hinweg, sondern er offenbart, dass in ihm selbst etwas Größeres als das Gesetz und den Tempel erfüllt werden wird. Matthäus 5, Vers 17. Ja, als ich darüber nachdachte, konnte ich wirklich gut nachzuvollziehen. Eine jahrhundertealte Tradition und Lehre kann man nicht einfach so jetzt über Bord zu werfen. Und wie es in unserem Text heißt es, Jesu Jünger machen genau das Gleiche. Sie hauen nämlich in die gleiche Kerbe. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch in keinem anderen Namen unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in denen wir gerettet werden müssen. Mit diesem Absolutheitsanspruch stelle ich fest, haben auch oft wir als Christen oder einige Christen zu tun. Wir haben damit Schwierigkeiten und Probleme. Natürlich klar, hier ist ein Thema, was zum Beispiel die Souveränität Gottes beschreibt oder die Spannung beschreibt zwischen göttlichen Wirken und der menschlichen Verantwortung. Insbesondere dann, wenn es um die Annahme und um die Heilsgewissheit geht. Bevor wir dieses Thema oder diese Frage so beantworten, müssen wir Folgendes ins Gedächtnis rufen. Wir müssen die Wirkung und die Rolle des Heiligen Geistes ins Gedächtnis rufen. In der Schrift lesen wir, ohne Wirken des Heiligen Geistes kann kein Mensch gerettet werden. Paulus schreibt, 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, dass der natürliche Mensch die Dinge des Geistes Gottes nicht erfassen kann. Der Geist ist es, der den Menschen in ihre Sünden überführt. Johannes 16, Vers 8. Gott, der Vater, ist es, die die Menschen zieht. Johannes 6, Vers 44. Der Geist öffnet das Herz. Da lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 4, Lydia, die Purpurkrämerin, sie war auch unter denen, die zugehörten, und der Geist Gottes öffnete ihr das Herz, dass sie zuhörte. Dass jemand Jesus annimmt, setzt voraus, dass der Geist vorher schon gewirkt haben muss. Die menschliche Entscheidung oder göttliche Grundlage. In der Stelle Johannes Kapitel 1, Vers 12 wird eindeutig der Akt der Annahme tatsächlich beschrieben. Aber schon am nächsten Vers heißt es, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch auf den Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das zeigt, die Fähigkeit, Christus anzunehmen, ist kein Werk des Menschen, sondern ein Ergebnis geistlicher Neugeburt. Also Gottes Werk. Als ich darüber nachdachte, habe ich vor Augen gehabt, Menschen, die tatsächlich viel über Jesus sprechen, aber keine Christen sind. Und da dachte ich, Information allein genügt nicht. Menschen können theologisch top ausgebildet sein und trotzdem Christus nicht kennen. Ich habe festgestellt, entscheidend bei dieser Information ist, was der Geist Gottes damit in ihren Herzen macht. Und deshalb habe ich viele Zeugnisse gehört, Pastoren, die an Gott nicht glaubten, Religionslehrer, die Jesus jahrzehntelang tatsächlich in der Schule unterrichtet haben, auf einmal sich bekehrten. Sehr interessant. Jahrzehntelang über Christus geredet und ihm nicht gekannt. Also, es ist wichtig, dass der Heilige Geist sie tatsächlich in ihrem Denken überführt. Absolutheitsanspruch und Zweifel. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6. Ein absolutes Bekenntnis, Aber viele Menschen verwerfen diesen Anspruch nicht aus logischen Gründen, sondern vielmehr falsche Information oder ungenügende Information bekommen zu haben. Oder auch sehr oft eine persönliche Enttäuschung erlebt haben. Die dritte, was ich denke und festgestellt habe, nie wirklich Christus als ihren Herrn erkannt zu haben. Also ein Fazit. Ja, dass der Mensch entscheidet sich, aber die Entscheidung ist selbst schon Frucht und Wirken des Heiligen Geistes. Die Annahme Christi ist keine Leistung des Menschen, sondern Gnade. Jeder echte Glaube ist vom Heiligen Geist gewirkt, durch einmal ganz klar Information. Zweitens, der Heilige Geist hat den Menschen offensichtlich überführt und ihnen eine Offenbarung geschenkt. Ja, er hat sogar so weit gewirkt, dass er eine Herzensveränderung machte. Wer glaubt, kann sicher sein. Gott hat schon vorher gehandelt. Also der Absolutheitsanspruch, den Petrus hier so einmal formuliert, es ist in keinem anderen das Heil, den auch keinen anderen Namen unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Hat garantiert auch Folgen. Und jetzt etwas für die Praxis. Daraus können sich ergeben Anwendungen in mehreren Bereichen. Zum Beispiel in einer persönlichen Ebene. Zum Beispiel in der Evangelisation, Gemeinde und in der Seelsorge. Anwendung auf der persönlichen Ebene. Wenn ich glaube, dass ich Christus im Herzen habe, dann ist das nicht mein Verdienst, sondern Gottes Werk an mir. Aber dieses Denken schützt oft vor geistlichen Hochmut. Ich kann täglich wirklich dankbar Jesus sein, dankbar den Herrn, danken dem Herrn, dass es aus Gnade zu mir geschehen ist. Im Gebet, meine Bitte um das Wirken des Geistes öffnet mein Herz immer wieder und bittet ständig, dass ich an Jesu dranbleibe, statt bloße Selbstoptimierung. Also immer Druck zu haben, ich muss glauben. Das nimmt den gesamten Druck von mir weg. Jesus ist auf meiner Seite und ich kann dankbar annehmen, er wird mein Leben tatsächlich gestalten. Anwendung in der Evangelisation. Im Gespräch über Glauben liegt entscheidender Punkt nicht bei der rhetorischen Überzeugungskraft, sondern beim Wirken des Heiligen Geistes. Es ist echt so. Wir sehen nur aus. Gott lässt es aber wachsen. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6. Wir reden klar, aber liebevoll über Jesus ohne Druck. Evangelium ist eine Kooperation mit dem Heiligen Geist, nicht über Redungskunst. Ich kooperiere, ich beteilige mich, dass der Heilige Geist mich nutzt, um das Wort, was er uns geschenkt hat, weiterzugeben. Beim Gebet für andere setze ich immer voraus und bitte Gott, dass er den Menschen zieht und dass er die Türen öffnet, dass er im Herzen der Menschen wirkt und es echt entspannt. Es ist auch eine gute Anwendung in der Gemeinde. Gemeinde muss man sehr sensibel füreinander sein. Nicht bloß organisatorische Effektivität. Nein, Räume der Offenbarung der Stille einzuräumen. Menschen Gelegenheiten zu geben, über das nachzudenken, worüber wir reden. Das Gebet und Anbetung fördern, damit der Geist Gottes wirken kann. Lehre und Verkündigen dürfen nicht nur Informationen sein, sondern sollen Menschen überführen und Offenbarungen schenken. Ich finde, das Ganze kann man auch sehr gut in der Seelsorge anwenden. Manche Menschen verstehen den Glauben lange nur mit dem Verstand. Mit dem Kopf haben sie schon alle verstanden. Sie haben reichlich Informationen. Und was ich oft feststelle, das Herz bleibt doch sehr oft kalt. Ja, ich weiß, wer an der Seelsorge sich beteiligt, hat mit mir genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Doch was ich wirklich festgestellt habe, das ist nicht Unfruchtbarkeit, den wir dort durchmachen, sondern ist auch ein Teil des Weges, den der Heilige Geist mit diesen Menschen geht. Ja, der Heilige Geist führt, der Heilige Geist leitet und er macht einfach seine Arbeit. Und es braucht manchmal Zeit. Stark lieber Begleitung und Vertrauen, Ungeduld. Gott handelt oft wie? In Verborgenen. Wir beten aber in dieser Situation weiter, dass Gott Offenbarungen schenkt. Ich fasse es zusammen. Die zentrale praktische Anwendung dieser Spannungen ist eine geistliche Haltung des Vertrauens und der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Wir arbeiten mit, aber nicht als Ursache, sondern als Werkzeuge, um Gottes Souveränität handelt. In unserem Text habe ich festgestellt, Petrus und Johannes redeten erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat gewirkt. Petrus und Johannes waren gute Werkzeuge in seiner Hand. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich bin sehr dankbar, dass du bist derjenige, der das Heil in unseren Herzen wirkt. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir als deine Kinder dieses annehmen können und dass wir diejenigen sind, wo die Gnade wirksam geworden ist. Ich danke dir dafür. Ich bete dich an und ich lobe dich. Aber ich bitte dich auch, dass diese Gnade, die in uns schon wirksam ist, dass sie noch mehr uns in deinem Bild verändert. Danke. Amen.